Moin, ich grüße euch hier aus dem Herzen von August Fehn. Wir sind weiter unterwegs in unserer Reihe, wo wir uns mit dem Josua-Buch beschäftigen. Wir haben gesehen, sie sind über den Jordan gegangen. Sie haben sich beschneiden lassen, weil das vergessen worden ist in der Wüstenwanderung. Sie haben Passa miteinander gefeiert, ganz starker wieder Rückbezug zum Auszug aus Ägypten, wo das erste Passa gefeiert wurde und hier das erste Passa im Land, das ihnen gehören wird. Und wir haben auch gesehen, wie Gott sie versorgt hat mit Manna bis zu diesem Augenblick. Und jetzt können sie sich selber versorgen. Das heißt, Gott passt sich auch den Situationen an. Und heute geht es jetzt um Jericho. Es geht jetzt darum, diesen ersten großen Konflikt zu bewältigen. Und die Frage ist, wird es gelingen? Haben die Israeliten die Kraft dazu, die Möglichkeit dazu, diese riesige Stadt zu erobern? Bevor sie wirklich nach Jericho aufmarschieren, redet Gott nochmal zu Josua. Und ich möchte erstmal diesen Text lesen. Fängt an in Kapitel 5, die Verse 13 und geht im Grunde bis Kapitel 6, Vers 5. Ich möchte diesen ganzen Abschnitt zuerst mal lesen. In der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Josua ging auf ihn zu und rief: Gehörst du zu uns oder unseren Feinden? Zu keinem von beiden, erklärte der Fremde. Ich bin hier als Befehlshaber über das Heer Gottes. Da warf sich Josua vor ihm zu Boden und betete ihn an. Ich gehorche dir, Herr, sagt er. Was befiehlst du? Zieh deine Schuhe aus, antwortete der Befehlshaber über das Heer Gottes, denn du stehst auf heiligem Boden. Josua gehorchte. In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst 7 Priester mit Widerhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kampfgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Wir sehen immer wieder, wie Gott in diesem Buch Josua mit Josua redet, an bestimmten Schlüsselstationen in dieser Geschichte. Das begegnet uns ganz am Anfang des Buches, als Gott Josua quasi seine Unterstützung ausdrückt und sagt: Du bist der Mann, der dieses Volk führen soll. Wir sehen das später an anderer Stelle in Kapitel 3, bevor sie über den Jordan gehen. Da redet Gott mit Josua und er macht ihm nochmal Mut und gibt ihm Anweisungen und will ihn bestätigen vor den Augen des Volkes. Dann nach dem Übergang oder nach dem Durchzug durch den Jordan redet Gott wieder mit Josua, gibt ihnen wieder Anweisungen, sagt ihnen, was sie tun sollen. Kapitel 5 gibt er ihnen auch nochmal Anweisungen, nämlich, dass sie eben diese Beschneidung durchführen sollen und dass sie das Passa feiern sollen. Und jetzt hier in diesem Abschnitt haben wir wieder eine Mischung aus Ermutigung und Anweisungen geben. Gott begegnet hier Josua in Form eines Engels. Der Engel steht stellvertretend für Gott. Es ist der oberste Heerführer des Heeres Gottes. Also es ist hier ein Bild, das Gott gebraucht, das militärische Stärke ausdrückt. Ist auch interessant, wenn Josua fragt, zu wem gehörst du, zu den Freunden oder zu den Feinden? Da gehört er zu keinem von beiden. Das heißt, Gott ist nicht parteiisch. Er mischt sich nicht ein oder lässt sich nicht herabziehen auf unsere Geplänkel. Aber er steht über allem. Und er steht nicht auf einer Seite, sondern wir stehen entweder an seiner Seite oder nicht an seiner Seite. Und das ist die Frage, um die es hier geht. Josua muss klären, steht er an der Seite Gottes. Gott steht da, wo er steht. Er steht fest. Er hat seinen eigenen Platz, seinen eigenen Ort. Aber Josua muss jetzt klären, wie er gegenüber diesem Gott reagiert, wie er zu diesem Gott steht. Und er tut das, indem er niederkniet und sagt, was soll ich tun? Also hier ist die richtige Haltung auch zu sehen, dass er weiß, mit wem er es da zu tun hat, wie er diesem Gott begegnen soll und dass er von Gott auch her Weisung und Anweisung erwartet. Er weiß, es steht etwas Großes bevor und dafür braucht er Klarheit, wie es weitergehen soll. Wir sehen hier, wie Gott immer wieder in verschiedenen Situationen unterschiedlich auf Josua eingeht. Mal sind es einfach nur Worte, wir hören nur, dass Gott mit Josua geredet hat, wir wissen nicht genau wie. Mal begegnet er ganz symbolisch in Form der Bundeslade, thront er quasi vor dem Volk und inmitten des Wassers. Und da ist er symbolisch zu sehen für das Volk. Sie wissen, dort ist gerade Gott. Gott selbst mitten in den Ufern oder mitten in den Fluten, der sich da hineinstellt und uns den Übergang sichert. Und jetzt hier vor einer militärischen Begegnung begegnet Gott mit seiner Macht und Stärke. Er symbolisiert hier seine militärische Kraft, dass er in der Lage ist, das alles umzusetzen, was er sich in den Kopf setzt, dass er in der Lage ist, den Israeliten die Tore zu Jericho zu öffnen und ihnen die Stadt in die Hände zu geben. Denn er ist der oberste Heerführer für das Volk Israel. Er gibt die Kommandos. Er macht das möglich. Und das ist hier eine ganz wichtige Situation für Josua. Nochmal eine Bestätigung auch in seiner Autorität. Es ist klar, er soll das umsetzen, aber auch eben nochmal ganz persönlich auf diese ganz nahe Art und Weise Gott zu begegnen und Gott in dieser Macht auch zu sehen, die dieser Engel repräsentiert, zu sehen, wir haben es mit einem starken Gott zu tun. Ich weiß, mit diesem Gott oder ich an der Seite dieses Gottes, wir können das zusammen schaffen. Noch etwas ist hier interessant, wieder die Parallelen zu Mose, immer wieder diese Parallelen zu Mose. Er soll hier seine Schuhe ausziehen. Das ist das Gleiche, was Mose tun sollte, als er beim brennenden Dornbusch ist auf dem Berg und wo er mit Gott auch eine ganz tiefe Begegnung hat und Gott ihn dorthin schickt, um dann das Volk aus Ägypten herauszuführen. Auch dort sollte er die Schuhe ausziehen, weil er auf heiligem Boden stand. Das heißt, dort, wo Gott ist, ist heiliger Boden. Dort, wo wir Gott begegnen, ist heiliger Boden. Das ist nicht jeder Fleck auf dieser Welt, aber jeder Fleck, wo Gott uns begegnet, ist heilig. Ein Ort einer ganz besonderen Begegnung. Und das sollten wir immer auch wahrnehmen. Das nimmt Josua wahr und er reagiert hier angemessen darauf. Und jetzt sagt Gott ihnen oder Josua, wie es weitergehen soll. Wie sollen sie diese mächtige Stadt erobern? Jericho ist kein Dorf. Jericho ist eine große Stadt, für damalige Verhältnisse eine der größten Städte überhaupt. Jericho war gut gesichert. Sie hatten eine Mauer, sie hatten Tore, sie hatten Soldaten. Nach jedem menschlichen Ermessen war es für die Israeliten unmöglich, diese Stadt zu erobern. Sie hatten keine Vorräte. Für eine Belagerung braucht man Vorräte. Und in der Regel belagert man solche Städte und hofft, dass denen drinnen die Vorräte schneller ausgehen als denen, die draußen sind. Aber dafür muss man draußen auch gut versorgt sein. Nachschubwege, Versorgung, Vorräte, alles das muss gesichert sein. Das alles hatten die Israeliten nicht. Woher denn auch? Die kommen erst aus der Wüste 40 Jahre rumgewandert. Das heißt, eine enorme Herausforderung. Wie soll man diese Stadt erobern? Sie hatten kein Kriegsgerät, was sie an die Mauern strandstellen konnten, um hochzuklettern. Sie hatten nichts, was man braucht, um militärisch gegen so eine Stadt vorzugehen. Absolut nichts. Sie haben eigentlich keine Chance. Das sind nur Hirtenlümmel. Hirtenlümmel, die 40 Jahre in der Wüste verbracht haben. Die kennen nichts außer Sand. Und jetzt sollen sie plötzlich so eine Stadt erobern. Und Gott sagt ihnen, wie sie das tun sollen. Und was er sagt, klingt erstmal total verrückt. Sie sollen 6 Tage lang um die Stadt wandern, einmal pro Tag. Und am 7. Tag sollen sie 7-mal um die Stadt gehen und beim letzten Mal Kriegsgeschrei und Hörner anstoßen, wieder Hörner. Was ist das für eine Strategie? Was erwartet Gott dort von diesem Volk? Wie sollen sie das schaffen? Was soll das bringen? Wie soll das Erfolg geben? Aber das ist das, was Gott erwartet. Und Josua hat mit Gott schon genug Erfahrungen gemacht, um zu wissen, mit diesem Gott diskutiere ich nicht. Ich hinterfrage nicht, was er sagt, sondern auch wenn es mir verrückt erscheint, aber ich habe genug verrückte Situationen mit diesem Gott in meinem Leben erlebt, um zu wissen, ich vertraue ihm. Ich glaube ihm. Ich vertraue, dass das, was er mir hier sagt, wirklich einen Unterschied machen wird. Und dann kommt es zu der Eroberung der Stadt. Ich werde das nur kurz zusammenfassen, weil es genauso passiert, wie Gott es ankündigt. Jawohl, sie ziehen um die Stadt, ohne zu reden. Ganz leise. Das muss für die in Jericho ein merkwürdiger Anblick sein. Das ganze Volk zieht um die Stadt, aber es passiert nichts. Ein Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Vielleicht kommen von oben schon auch die Spottrufe, die lachen sie aus, die sagen, so wollt ihr unsere Stadt erobern, ihr seid nur Memmen, ihr seid Feiglinge, ihr kriegt das nicht hin, so werdet ihr uns nicht erobern, geht zurück in eure Wüste, go home und so weiter. Wer weiß, was da alles gewesen ist, aber es muss sicherlich etwas sein, was für die Israeliten auch unten schwer zu ertragen war und ich glaube, dass die in Jericho sich das nicht haben entgehen lassen, sich darüber mächtig lustig zu machen. Das ist das, was ihr tun sollt. Das hat euch euer Gott gesagt, tatsächlich. Was habt ihr da für einen Gott? Vielleicht war das alles übertrieben, was wir gehört haben. Vielleicht ist er doch nicht so mächtig. Vielleicht kann er das alles nicht. Vielleicht haben wir uns unnötig Sorgen gemacht. So brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, so wie die das tun. Was muss da im Herzen dieser Israeliten vorgegangen sein? Die Zweifel. Kann das wirklich das sein, was Gott gesagt hat? Hat Josua das richtig verstanden? Hat er vielleicht nicht richtig zugehört? Ist da irgendwas falsch angekommen? Wo ist jetzt hier die Strategie? Wie sollen wir das hinbekommen? Wir sehen nicht, wie das funktionieren soll. Da wackelt nicht mal ein Steinchen von dem, wie wir hier rummarschieren. Vielleicht sind all diese Fragen durch die Menschen des Volkes durchgegangen. Die Zweifel an Josua, die Zweifel an Gott. Wie schnell zweifeln wir, nachdem wir noch kurz zuvor etwas Wunderbares erlebt haben, wie schnell zweifeln wir doch wieder an Gott und auch an den Verantwortlichen, die Gott in unser Leben hineingestellt hat. Wie schnell kann das gehen? Davon ist keiner ausgenommen. Ich denke, das ist auch den Israeliten so ähnlich ergangen. Und dann am siebten Tag, und sie bleiben treu, sie ziehen es durch, dann passiert das Wunder. In dem Moment, wo sie da beim siebten Umzug dann schreien und die Hörner spielen und wieder an sich militärisch nichts Bedeutendes tun, zerfallen die Mauern von Jericho. Und die Stadt steht offen. Und sie können sie erobern. Was hat Gott von ihnen erwartet? Was er nicht erwartet hat, ist Passivität. Das wird manchmal so dargestellt, das Volk musste nichts tun. Das stimmt nicht. Das Volk musste sehr wohl etwas tun. Das Volk hatte eine Aufgabe. Es musste erstens 6-mal um die Stadt und dann nochmal 7-mal an einem Tag. Es musste also genau das tun, was Gott diesem Volk gesagt hat. Das mussten sie tun. Alle Zweifel beiseite stellen. Alle Unsicherheit beiseite stellen. Auch alle Spottrufe ignorieren. Sie mussten etwas tun. Und das ist nämlich das Entscheidende, was sie tun mussten. Sie mussten Gott vertrauen. Sie mussten glauben, dass das, was er ihnen gesagt hat, tatsächlich stimmt und dass es einen Unterschied machen wird. Und sie haben geglaubt. Und sie sind treu gewesen. Und sie haben das gemacht, was Gott erwartet hat. Und sie haben gesehen, genau das hat den Unterschied gemacht. Gott erwartet von uns also nicht, dass wir passiv herumsitzen und nichts tun. Er braucht keine Couch-Potatoes, keine Leute, die Däumchen drehen. Auf der anderen Seite braucht Gott keine wilden Draufgänger. Wenn das Volk nach dem zweiten Tag die Nase voll gehabt hätte und versucht hätte, die Stadt auf eigenen Wegen zu erobern, wären sie kläglich gescheitert. Ich glaube, nicht ein einziger von ihnen hätte überlebt. Es hätte zumindest herbe Verluste gegeben. Militärisch hätten sie diese Stadt nicht erobern können. Ihre einzige Chance und Hoffnung war es, sich zurückzuhalten und genau das zu tun, was Gott von ihnen erwartet hat. Gott erwartet von uns nicht Couch-Potatoes zu sein und er erwartet von uns nicht wilde Draufgänger zu sein. Er erwartet von uns treue Nachfolger zu sein. Treue Nachfolger zu sein, die genau die Wege gehen, die Gott für uns im Sinn hat. Die auf ihn hören, die sein Wort ernst nehmen, die sich auf ihn einlassen, auch wenn man denkt, das ist verrückt, Gott, das kannst du nicht ernst meinen. Genau das erwartet Gott von uns. Wir tun das Unsere und Gott tut das Seine. Er hat die Mauern zerfallen lassen. Nichts von dem, was das Volk getan hat, hat irgendetwas an der Situation in Jericho geändert. Das Einzige, was sie getan haben, war treu zu sein. Und dann hat Gott seine Hand bewegt. Und er hat einmal über diese Stadt gewischt. Und die Mauern sind gefallen. Bis auf einen kleinen Fleck. Auf den kommen wir gleich. Das ist das, was Gott von uns möchte. Auch in dieser Zeit, wo wir uns fragen, was soll das, Gott? Wieso muss das so passieren, wie es jetzt passiert? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das ist eine Situation, die viele Fragezeichen hervorruft, auch über die Zukunft, über das, was noch passieren wird, das, was es mit unserer Gemeinde macht, das, was es mit unserem Land macht, mit dieser Welt macht. Alles das sind Fragen, wo wir keine Antworten haben momentan. Wieso lässt Gott das zu? Ich kann es nicht beantworten. Wieso genau so? Ich kann es nicht beantworten. Aber was ich weiß ist, dieser Gott ist hier. Dieser Gott ist mit uns in dieser Situation. Und dieser Gott hat Erwartungen an uns, er hat Wünsche für uns, er hat Ideen für uns. Und sein Wunsch an uns ist es vor allem, dass wir bereit sind, ihm treu zu folgen. Dass wir ihn fragen, Gott, was ist jetzt dran? Dass wir direkt zu ihm hingehen und sagen, Gott, was soll ich in dieser Situation tun? Gib du mir die Klarheit, Gott. Schenk du mir die richtigen Antworten, Gott. Und wenn wir das dann wissen, was dran ist, dann sollen wir das auch tun. Dann sollen wir das auch umsetzen. Jericho stand offen. Es wurde erobert. Die ganze Mauer ist gefallen. Die ganze Mauer? Nein. Kleines Stück von der Mauer ist stehen geblieben. Ist unversehrt geblieben. Und zwar das Stück der Mauer, wo das Haus der Hure Rahab steht. Und da möchte ich auch diesen Abschnitt weiterlesen, die Verse 22 bis 26 oder bis 27 bis zum Schluss. Den beiden Männern, die Jericho erkundet hatten, befahl Josua: Geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Die beiden Männer liefen zu Rahabs Haus, brachten sie zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und führten sie an einen Ort außerhalb des israelitischen Lagers. Schließlich steckte man Jericho in Brand. Nur das Silber, das Gold und die bronzenen und eisernen Gegenstände nahmen die Israeliten mit und brachten sie in die Schatzkammer des heiligen Zeltes. Von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemand am Leben, außer der Prostituierten Rahab, der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten. Denn sie hatten die israelitischen Kundschafter versteckt, die Josua nach Jericho gesandt hatte. Noch heute leben in Israel Menschen, die von Rahabs Familie abstammten. Als Jericho niederbrannte, sprach Josua einen Fluch aus. Die Strafe des Herrn soll den treffen, der diese Stadt wieder aufbaut. Wenn er das Fundament legt, stirbt sein erster Sohn, und wenn er die Tore einsetzt, verliert er seinen Jüngsten. Der Herr stand Josua zur Seite. Im ganzen Land sprach man von ihm. Das heißt, wir sehen hier, die Kundschafter haben Wort gehalten, das Volk hat Wort gehalten. Sie haben der Hure Rahab versprochen, weil du uns beschützt hast, wirst du am Leben bleiben. Und sie stehen hier zu ihrem Wort. Das ist die Erfüllung dessen, was sie gesagt haben. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Das heißt, dass man verlässlich ist, dass man zuverlässig ist. Das ist das, was Gott von seinem Volk erwartet, in allen Situationen, nicht nur ihm gegenüber, sondern auch den Menschen gegenüber, denen sie Zusagen machen. Das werden wir auch später noch sehen in einer interessanten Geschichte. Aber das Volk hat hier sein Wort gehalten und das ist unglaublich wichtig, weil das auch ein Bild zeichnet über Gott. An den Menschen Gottes werden die Menschen sehen oder erkennen, wie Gott ist. Sie sind seine Ebenbilder. Wir sind Gottes Ebenbilder. An uns, an unserem Verhalten, an dem, wie wir mit anderen umgehen, ob wir treu und zuverlässig sind, ob wir zu unserem Wort stehen, wenn wir Zusagen machen, daran erkennen die Menschen, was für einen Gott wir haben. Und sie werden von unserem Verhalten Rückschlüsse auf Gott ziehen. Wenn wir untreu sind, dann werden sie unseren Gott nicht hochhalten. Wenn wir unzuverlässig sind, dann werden sie unseren Gott nicht hochhalten. Wenn wir ihnen unfreundlich begegnen, dann werden sie nicht interessiert sein an unserem Gott. Unser Verhalten macht einen Unterschied und unser Verhalten macht einen Unterschied auch darin, ob die Menschen nach Gott fragen und welches Bild sie sich von diesem Gott zeichnen, von unserem Gott, von dem einzig wahren Gott. Und auch da möchte ich euch ermutigen, einfach auch in eurem Leben auszustrahlen, dass ihr zuverlässig seid. Wenn ihr Zusagen gebt, diese Zusagen einzuhalten, verlässlich zu sein. Wenn man sagt ja, dann soll es ein Ja sein. Und wenn man sagt nein, dann ist es ein Nein. Diese ganz simple, grundlegende Zuverlässigkeit, die so wichtig ist im Miteinander unter uns Menschen, die eine Gesellschaft entweder aufbaut oder niederreißt, alles das ist von entscheidender Bedeutung. Und gerade in einer Zeit, wo unsere Gesellschaft sowieso auch in der Spannung steht, wo vieles, was normal ist, eben wegbricht, ist es wichtig, dass wir in unserem ganz normalen menschlichen Miteinander diesen Unterschied machen, dass wir miteinander gut umgehen, dass wir zu unseren Worten stehen, dass wir zuverlässig, treu und verlässlich sind. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und wir sehen dann, der Abschluss hier in Vers 27, der Herr stand Josua zur Seite, im ganzen Land sprach man von ihm. Das heißt, man hat von ihm gehört. Da ist ein Mann, der treu Gott folgt, der zu seinen Worten steht, der das tut, was er tun soll. Und das macht einen Unterschied. Das kriegen die Leute mit. Es spricht sich rum und ich glaube, das ist heute noch genauso der Fall. Wenn Menschen uns begegnen und wir sind treu, zuverlässig, wir sind ehrlich, wir sind liebevoll, wir sind barmherzig, wir sind voller Mitleid, dann wird sich das herumsprechen und es wird Eindruck hinterlassen, einen bleibenden Eindruck. Dazu möchte ich euch ermutigen, dass wir in dieser Zeit einen Eindruck hinterlassen. Nicht einen negativen Eindruck, sondern einen positiven Eindruck. Und dass wir von unserem Gott einen guten Eindruck hinterlassen bei den Menschen, denen wir begegnen. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen und ich wünsche euch einen gesegneten und einen guten Sonntag heute. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Tag trotz all der Umstände genießen könnt, dass ihr eure Freude an diesem Tag des Herrn habt. Ich wünsche euch nochmal Gottes Segen und alles Gute. Auf Wiedersehen.